Deutschlandfunk. Der Tag.
Dinge einfach mal vergessen. Sogar das Recht darauf haben, Dinge zu vergessen. Gibt's leider nicht. Aber das Recht darauf, vergessen zu werden, und zwar mit Blick aufs Internet. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute noch einmal bestätigt. Wir beschäftigen uns damit, was das eigentlich für das Erinnern heißt. Vorher gucken wir uns aber den Bundestag genauer an. Dort soll es in Zukunft keine Nachtsitzungen mehr geben. Dafür werden Debatten verkürzt. Das finden einige ziemlich blöd. Andere sehen darin eine Chance, dass der Bundestag insgesamt ein bisschen knackiger werden könnte. Die neue EU-Kommission wird uns auch beschäftigen, mit der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ja einen Neustart für Europa schaffen will. Was das auch immer heißt, auch das Thema heute. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Sitzungstage bis spät in die Nacht, manchmal sogar bis in den frühen Morgen hinein. Das ist für Abgeordnete des Deutschen Bundestages inzwischen ziemlich normal. Zwischendurch dann noch in den Ausschuss, irgendwann auch nochmal den nächsten Arbeitstag vorbereiten. Sitzungswochen sind harte Wochen für Abgeordnete. Anfang November ist es tatsächlich auch passiert, dass im Plenum zwei Abgeordnete zusammengebrochen sind. Warum die Nachtsitzungen zugenommen haben, das erklärt Gudula Geuter, unsere Hauptstadtkorrespondentin, gleich. Vorweg sei aber gesagt, es gibt auch eine Lösung, wie die Nachtsitzungen abgeschafft werden sollen.
Es geht um den, und zwar in jeder Sitzungswoche, Donnerstagabend, Donnerstagnacht, und zwar nicht in dieser Woche, das ist ja Haushaltswoche, die folgt anderen Regeln. Aber ich habe mal nachgeschaut in den drei Sitzungswochen davor, die waren terminiert. Also man hatte geplant bis 1.35 Uhr, 0.40 Uhr, 1.40 Uhr. Tatsächlich kann das dann sehr viel länger sein durch namentliche Abstimmungen, die dann zwischendurch reinkommen oder sowas, verschiebt sich das ja immer wieder. Es gab immer schon solche Nachtsitzungen, aber es werden mehr, weil es eben mehr Parteien und Fraktionen im Bundestag gibt. 7 Parteien, 6 Fraktionen, und weil die AfD, meistens ist es die AfD, widerspricht, dass Reden zu Protokoll gegeben werden. Wir haben heute den Obmann des Geschäftsordnungsausschusses, Thomas Seitz, gefragt von der AfD. Der sagte unter anderem, unsere Klientel guckt unsere Reden dann nochmal auf YouTube an, und deswegen wollen wir das nicht zu Protokoll geben, weil im Wort und Bild ist ja schöner als schriftlich. Das ist jetzt nochmal ein besonderer Auslöser, aber sowieso hatte man gesagt, es gibt einen Reformbedarf, diese langen Sitzungen haben eigentlich keinen Sinn. Und jetzt ist also der Plan, du hast gefragt, was genau geplant ist, lange Antwort, jetzt kommen wir zum Punkt. 5 Tagesordnungspunkte werden am Donnerstag rausgenommen, auf den Mittwoch geschoben. Das ist nicht ganz einfach, weil der Mittwoch schon ziemlich voll ist, zum Beispiel mit Ausschusssitzungen, aber auch mit einzelnen Bundestagselementen, also Plenums. Elementen. Aber das geht eben, wenn man die Redezeit verkürzt, 30 statt 38 Minuten pro Tagesordnungspunkt, und wenn man die Fragestunde am Mittwoch auch kürzt auf 60 statt 90 Minuten.
Wieso finden das jetzt alle gut, nur die AfD nicht?
Ich glaube, richtig gut finden das die meisten nicht. Britta Hasselmann von den Grünen sagt, das sei schmerzhaft, aber das sei eben der Kompromiss, den man gefunden habe. Sie findet vor allem den Verzicht auf die Fragestunde ein Problem. Das ist auch ein Grund für die AfD, dagegen zu sein. Seitz sagt, das ist die einzige Zeit, in der einzelne Abgeordnete ohne Vermittlung der Fraktionen Fragen stellen können. Das ist also schon tatsächlich ein Einschnitt. Was die Redezeit betrifft, das ist das, was die AfD besonders hervorhebt. Da muss man bedenken, es geht unterm Strich für die Kleineren um eine Minute. Das ist sehr wenig. Man muss aber bedenken, bei den ganz Kleinen, wie bei den Grünen, die haben dann 3 statt 4 Minuten. Das gilt aber nur für diese 5 Debatten, die auf den Mittwoch geschoben sind. Und wer einen Tagesordnungspunkt einbringt, kriegt noch mal eine Minute drauf, damit er das ordentlich erläutern kann. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so gravierend ist. Morgen kommt das in den Ältestenrat. Da wird man sich voraussichtlich, eben weil die AfD nicht mitmacht, nicht einigen können. Und dann gibt es übermorgen eine Abstimmung im Plenum nach Mehrheit. Und das wird dann voraussichtlich durchgehen.
Ich stelle jetzt mal eine sehr naive Frage. Warum nimmt man nicht einfach den Dienstag mit dazu?
Ich lese hier mal vor, was ein Abgeordneter veröffentlicht hat als einen typischen Ablauf der Sitzungswoche. Mhm. Das beginnt also, das lese ich jetzt nicht alles vor, das beginnt am Montagmittag nach Anreise mit allen möglichen Sitzungen und Vorbereitungen und so weiter. Um 9 Uhr treffen sich die Arbeitsgruppen, Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften. Das geht bis mittags. Dann kommt am Nachmittag die Fraktionssitzung. Dann gibt es Abendsveranstaltungen. Das können Vorträge, Podiumsdiskussionen sein, an denen Abgeordnete ja auch teilnehmen. Das können aber auch Treffen der Landesgruppen zum Beispiel sein. Der ist eigentlich voll, der Dienstag. Dasselbe gilt natürlich eigentlich auch für den Mittwoch, aber irgendwo muss man sich halt was freischaufeln.
Ich komme nochmal rein. Guten Tag, Büsker, der Name. Die eigentliche, ohne Lachen jetzt, Büsker, meine Herren. Es ist ja ohnehin so, dass ganz viel Sacharbeit in den Ausschüssen gemacht wird. Richtig?
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Die Frage, wie wichtig das Plenum ist, darüber kann man sich streiten und darüber streiten sich derzeit auch Politikwissenschaftler. Es gibt Leute, die sagen, das ist ja sozusagen nur noch eine Showveranstaltung. Aber es gibt eben auch das althergebrachte Bild des Parlaments, dass da eben Rede gegen Rede stattfindet, dass das ist im Plenum, was die Arbeit sichtbar macht, was die Positionen verständlich macht. Aber klar, die Sacharbeit passiert ganz überwiegend in den Ausschüssen. Da passiert die Feinarbeit an Gesetzen, da gibt es die Anhörungen, da diskutieren die Abgeordneten übrigens auch sehr viel freundlicher miteinander, als es häufig im Bundestag der Fall ist, an der Sache orientiert und da fallen eben die Vorentscheidungen.
Aber man könnte ja auch sagen, das Plenum ist sozusagen der Showroom der Politik, weil was in den Ausschüssen passiert, das ist ja vielfach nicht öffentlich beziehungsweise wird auch nicht im Fernsehen übertragen. Ja. Teilweise kann man es vor Ort sich angucken, aber im Parlament, da können alle zugucken, also da können sich die Parteien mit ihren Ideen auch präsentieren.
Genau. Und das kann man unterschiedlich wichtig einschätzen. Ich finde das auch sehr wichtig. Die Frage ist, wie viele das sehen. Also es ist sicherlich richtig, was die AfD sagt, dass eben ihre Klientel gezielt über YouTube diese einzelnen Debatten und nicht die ganze Debatte mit Rede und Gegenrede anhört. Es gibt aber, und es ist sicherlich auch nicht mehr so, wie es in den 60er, 70er Jahren war, dass es ganz normal war, dass Leute das Radio laufen hatten, wenn eine Bundestagsdebatte war, um den, heute würde man sagen, Stream zu hören. Aber ich halte das trotzdem auch noch für eine ausgesprochen wichtige Veranstaltung, was im Plenum passiert.
Und ich finde das auch ganz spannend, dass ich habe den Eindruck, dass andere Parteien es der AfD so ein bisschen nachmachen oder von der AfD lernen und auch gezielt darauf setzen, ihre eigenen Debattenbeiträge nochmal über soziale Netzwerke zu verteilen, damit die Leute das eben mitbekommen. Also es ist schon für Politikvermittlung wichtig.
Ja, also das ist natürlich, das kann man jetzt sagen, macht man der AfD nach, aber das ist natürlich gleichzeitig auch einfach
der Zug der Zeit. Das muss nicht unbedingt immer negativ sein.
Nein, das müsste sowieso sein, dass man einfach mehr auf soziale Medien setzt und auf Internet setzt. Das ist sicherlich der Fall, ja.
Gibt es denn nicht auch durch eine Reform oder durch eine Veränderung des Ganzen vielleicht auch die Chance, diesen Parlamentsbetrieb insgesamt tatsächlich dann ein bisschen interessanter und effizienter auch zu gestalten?
Das war meine Idee dabei. Das habe ich jetzt auch verschiedene Abgeordnete gefragt und ich kriegte so, versuchen wir ja ohnehin zurück. Also es geht hier wohl wirklich darum, das Problem zu lösen. Mhm. Aber gleichzeitig arbeiten die eben trotzdem seit langem daran, zu versuchen, diese Versteinerung, die es auch im Bundestag gibt, aufzubrechen. Es gibt seit vielen Jahren immer wieder die Forderung, weniger abzulesen, mehr freie Rede. Ja, das kann man, aber das kann natürlich auch nicht jeder. Ja. Und idealerweise sollten Abgeordnete natürlich auch in der freien Rede glänzen, aber es gibt halt unterschiedliche Typen. Und wir haben gesagt, die Sacharbeit findet in den Ausschüssen statt. Und wenn da jemand hervorragend arbeitet, aber eben nicht so ein Redner ist, dann führt das dann eben zu solchen Sitzungen. Mhm. Es hat aber auch schon alle möglichen Reformen und Reformversuche gegeben, was die Struktur einer solchen Sitzungswoche betrifft. Das betrifft vor allem die Fragestunde und die Regierungsbefragung. Das findet beides statt. An diesem jetzt dann in Zukunft noch mal volleren Mittwoch. Die Fragestunde ist eine schwierige Veranstaltung, weil Fragen schriftlich eingereicht werden und in der Regel abgelesen von einem Staatssekretär beantwortet werden. Das ist jetzt nicht Showroom, wie wir gerade gesagt haben. Das ist schwierig. Die wurde schon wohl auch deshalb verkürzt von 180 auf 90 Minuten. Die soll jetzt eben nochmal verkürzt werden auf 60 Minuten. Und ich hatte schon gesagt, warum das auch problematisch ist, weil das eben das Format des einzelnen Abgeordneten ist. Daneben gibt es die Regierungsbefragung und die könnte ja eigentlich total spannend sein. Da kann im Prinzip, und das ist jetzt auch nochmal mehr der Fall, also vorher war das tatsächlich so, dass die Regierung das Thema gesetzt hat, die Regierung das Thema vorgegeben hat, das ist nicht mehr so. Abgeordnete können fragen, was sie wollen, aber sie kriegen dafür einen Minister vor die Nase gesetzt, der lange vorher feststeht. Und nun kann man natürlich den Landwirtschaftsminister alles Mögliche über Außenpolitik fragen. Man muss damit dann aber auch nicht interessante Antworten bekommen.
Ja.
Und er kann dann einen Staatssekretär verweisen. Also das heißt, die echte knallige Regierungsbefragung kann dann auch nochmal rauskommen, wenn zum Beispiel gerade Außenamtschef Heiko Maas, der designierte Minister ist, der an dem Tag seinen Namensartikel veröffentlicht hat, in dem er allen außer der USA für die Wiedervereinigung dankt. Das war dann wirklich mal eine interessante Regierungsbefragung. Das ist aber Zufall. Das kann funktionieren oder nicht. Die Grünen fordern zum Beispiel, es gibt aber auch weitergehende Anträge von allen anderen Oppositionsparteien, dass alle Minister regelmäßig bei dieser Regierungsbefragung da sein sollten. Man hat jetzt schon mal gesagt, dass die Kanzlerin nicht zweimal, sondern dreimal zu festgelegten Zeiten erscheinen soll. Aber ich würde sagen, das steckt auch noch alles so ein bisschen in den Reformanfängen. Da wäre noch mehr drin.
Habe ich denn als Parlamentarierin nicht jederzeit irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt zu dem und dem Thema ein Statement vom Innenminister? Ich will Horst Seehofer was fragen. Habe ich das nicht?
Als Parlamentarierin nicht, als Parlament schon. Und das führt dazu, dass das auch vorkommt. Zum Beispiel Sigmar Gabriel zur Griechenlandhilfe wurde, ich glaube, das war 2015, tatsächlich reinzitiert. Horst Seehofer zur Seenotrettung wurde tatsächlich reinzitiert, obwohl da gerade ein ganz wichtiges für Deutschland und den Sportminister wichtiges Fußballspiel lief. Nur, dafür braucht man die Mehrheit des Bundestages. Das heißt, das passiert nur, wenn die Regierungskoalition schläft und zwar außerhalb des Plenums. Das war eben zum Beispiel bei Seehofer so, dass nach der namentlichen Abstimmung über die Griechenlandhilfe alle den Saal verlassen haben. Auf einmal stellte die Opposition fest, wir sind in der Mehrheit, hat schnell diesen Antrag gestellt. Und ähnlich war es eben auch bei der Seenotrettung, dass man ganz schnell reagiert hat, die nicht den Antrag stellenden Oppositionsparteien mitgestimmt haben, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also auch das ist Zufall. Und das sind aber eben auch Punkte, wo darüber diskutiert wird, ob man da nicht mehr Lebhaftigkeit reinbringen kann.
Und in solchen Situationen wird der Bundestag dann nämlich doch ein bisschen Showroom. Danke für die Eindrücke, Gudula.
Gerne.
Die neue EU-Kommission unter der Führung von Ursula von der Leyen ist akzeptiert. Das Parlament hat heute zugestimmt. Am Sonntag dann nimmt die Truppe ihre Arbeit auf. Später als gewünscht. Es hatte ja um einige Besetzungen Ärger gegeben. Da musste nochmal nachnominiert werden. Bettina Klein aus unserem Brüsseler Studio hat den ganzen Findungsprozess für den Deutschlandfunk beobachtet. So eine Kommission zusammenzustellen, das ist ja immer schwierig, weil alle Interessen der Mitgliedsländer berücksichtigt werden sollen. Gleichzeitig spielen natürlich auch die übergeordneten Interessen der Europäischen Union eine Rolle. Dann hat von der Leyen sich auch nochmal Geschlechterparität als Ziel gesetzt. Wenn du dir die Kommission jetzt anguckst, wie sie dasteht, ist es gelungen, die unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen?
Naja, nicht alle Interessen, aber es ist ja auch nicht so, dass da jetzt ein Ausgleich zwischen Staaten gefunden werden muss, sondern es sind ja die Staaten, die Kandidaten vorschlagen. Das ist ja die Reihenfolge. Und dann muss Frau von der Leyen oder die designierte Kommissionspräsidentin sagt dann, okay, ich kann jetzt damit leben und jetzt spiele ich den Ball ans Parlament weiter und das ist auch geschehen. Das Parlament hat in drei Fällen gesagt, nee, das geht mit uns nicht. Und auch bei zwei nachbesetzten Kandidaten, bei dem Ungarn und dem Franzosen jetzt, gibt es auch noch Bedenken. Das war auch einer der Gründe, weshalb die Grünen zum Beispiel heute sich enthalten haben. Sie haben die Kommission nicht abgelehnt, sie haben gesagt, wir bleiben kooperativ, aber das gehört zu den zentralen Punkten, wo wir Interessenskonflikte sehen, deswegen enthalten wir uns. Also das ist jetzt nicht eitel Sonnenschein und du hast es angesprochen, es sind so viele unterschiedliche Stränge und Ebenen dabei verflochten miteinander, dass das wirklich einem Kunstwerk oder zumindest so einem Mobile eigentlich gleicht, wo man das in eine Balance bringen muss. Aber wir haben ja auch quasi den institutionellen Prozess, der ist vonstatten gegangen und hat das quasi jetzt gebilligt und genehmigt und damit ist es jetzt durch. Und wie gesagt, man muss auch sich vor Augen führen, dass die Kommission ist keine Regierung Europas. Dieses Missverständnis hat sich so ein bisschen eingeschlichen und das sollte man auch dann auch in der Perspektive so ein bisschen zurechtrücken, was die Bedeutung jetzt angeht.
Weil die einzelnen Kommissarinnen und Kommissare immer noch die Abgeordneten quasi der einzelnen Staaten ja sind.
Ja, das weniger. Sie sind alle verpflichtet und müssen darauf sozusagen schwören, dass sie nur dem Interesse der Europäischen Union verpflichtet sind. Mhm. Darum ging ja der Streit jetzt auch bei dem Ungarn Vahey, der in der Anhörung fast dutzendfach gefragt wurde, ob er jetzt hier eigentlich die Marionette Orbáns ist in Brüssel. Und er hat mehrfach gesagt, nein, in dem Moment, wo er EU-Kommissar ist, vertritt er ausschließlich die übergeordneten Interessen der Europäischen Union. Die sind verpflichtet, die Kommissare quasi ihren Nationalitäten, aber auch ihren Parteienhut an der Tür abzugeben, wenn sie das Kommissionsgebäude dann betreten. Das ist zumindest die Theorie. Das ist in der Praxis jetzt auch nicht, vermutlich nicht so viel anders, aber es hat sich natürlich auch einiges Misstrauen daran jetzt auch entzündet, zumindest bei einigen Kandidaten.
Von der Leyen will jetzt ja einen Neustart für Europa, so hat sie das genannt. Beschreibt das irgendwie vielleicht auch die größte Herausforderung, die jetzt auf die Kommission zukommt, also die Union in den kommenden Jahren zusammenzuhalten?
Ja, na klar. Ich meine, es hätte ja auch schlimmer kommen können in diesem Jahr. Die Unkenrufe waren ja auch deutlich dramatischer noch vor den Europawahlen. Man hat irgendwie gerechnet mit einer riesengroßen Rechtsfraktion, die alles tun wird, um Europa auseinanderfliegen zu lassen. Man hat befürchtet, dass der Brexit Nachahmer finden wird und weitere Staaten diesem Beispiel folgen. Das ist alles so nicht eingetroffen. Ich will das überhaupt gar nicht jetzt rosa-rot reden, sondern nur mal vor Augen halten, wo wir Anfang des Jahres noch waren. Die 27 sind geschlossen geblieben beim Thema Brexit. Es ist ein handlungsfähiges Parlament bei den Europawahlen rausgekommen. Frau von der Leyen hat eine auskömmliche Mehrheit heute bekommen. 461 Stimmen von 707. Diese Mehrheiten werden sich auch verändern. Aber es ist ja nicht so, dass hier Europa handlungsunfähig ist. Mhm. Was natürlich vollkommen stimmt, ist, dass die Aufgaben riesig und enorm sind innerhalb Europas, aber natürlich auch in der Welt, wo immer wieder gefragt wird, was macht denn Europa?
Ich frage mich manchmal, ob wir Medienmenschen vielleicht auch ein bisschen zu kritisch auf die Europäische Union gucken und immer nur dahin gucken, wo es nicht funktioniert und darüber vielleicht manchmal vergessen, wo es funktioniert.
Ja, das sollten wir auf gar keinen Fall. Also wir können ja auch immer nur versuchen, ein ausgewogenes Bild irgendwie darzustellen, was Licht und Schatten gleichermaßen beinhaltet. Ich muss immer bei dem Thema, was nützt uns die Europäische Union, wenn ich auf mein Handy gucke, denke ich mir, das ist gar nicht so lange her. Das ist jetzt irgendwie 1-2 Jahre, dass die Roaming-Gebühren abgeschafft sind. Ja? Mein Handy-Provider schickt mir, der deutsche Handy-Provider schickt mir immer eine Message, ihre Gebühren sind in Frankreich die gleichen wie in Deutschland, in Belgien die gleichen wie in Deutschland, in Luxemburg die gleichen wie in Deutschland. Wir reisen ja viel, deswegen fällt einem das so auf. Das ist so ein ganz kleines, banales Beispiel aus der Praxis. Es gibt viele, viele andere, die viel gravierender sind. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ich glaube, dass wir Journalisten unser Handwerk hier genauso betreiben sollten in Brüssel und Straßburg wie überall. Und das besteht darin, zu hinterfragen und kritische Fragen zu stellen. Ich bin keine Agentin für die Europäische Union. Ich sage nur, das ist für mich ein sehr einleuchtendes Projekt. Sonst hätte ich auch Schwierigkeiten, diesen Korrespondentenjob, glaube ich, hier auszufüllen. Aber das heißt doch nicht, dass man unkritisch sein soll.
Ja, jetzt kommen eine ganze Menge Themen auf Ursula von der Leyen und ihre neue Kommission zu. Wir können die gar nicht alle in diesem Gespräch abarbeiten, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Migration wird sicherlich ein richtig großer Brocken sein, aber natürlich auch Klima. Und da hat von der Leyen jetzt ja direkt mal eine ordentliche Message hingelegt, was sie erreichen möchte. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Klingt ja erstmal richtig gut, aber kann sie da dann tatsächlich Vorgaben machen, also sie stellvertretend für die Kommission, die dann national wirklich was bewegen können?
Also das ist ja immer die schöne Frage bei allen Gesetzesinitiativen der Europäischen Kommission. Mhm. Gelingt es der Kommission, die Nationalstaaten davon zu überzeugen? Denn die müssen das am Ende sozusagen entscheiden und das Parlament muss zustimmen. Und natürlich ist das überhaupt nicht gesichert bei keinem der Vorschläge, die unterbreitet werden, da gilt es immer, Überzeugungsarbeit zu leisten. Was den Klimawandel jetzt angeht, In der Tat, da muss sie versöhnen diejenigen Kräfte möglicherweise, denen das gar nicht weit genug geht. Ich sage nur, die Grünen haben sich heute enthalten, unter anderem, weil in diesem Klimapaket nicht die Landwirtschaftsreform mit drin ist, aus deren Sicht ein ganz wichtiger Punkt, um zur Verbesserung des Klimas beizutragen. Auf der anderen Seite eben Staaten Ostmitteleuropas, die sagen, für uns ist das ein Wirtschaftsfaktor. Und von der Leyen hat heute in ihrer Rede auch gesagt im Parlament, diese Leute müssen auch in der Lage sein, saubere Energie zu bezahlen. Sie müssen zum Job kommen. Sie müssen vielleicht pendeln. Und wir müssen das irgendwie gerecht und integrativ gestalten, sonst werden wir diesen Übergang nicht hinbekommen. Damit hat sie, glaube ich, nur die Realitäten beschrieben.
Zum Abschluss lass uns vielleicht auch nochmal auf das Parlament gucken. Das soll ja mehr Rechte bekommen. Kein richtiges Initiativrecht, aber sozusagen eines, das um die Ecke gedacht ist, damit auch das Parlament Gesetzesinitiativen anstoßen kann, so der Plan von Ursula von der Leyen. Wie soll das funktionieren?
Genau, sie hat versprochen, dass wenn das irische Parlament sich mit Mehrheit für eine Initiative stark macht und eine Resolution entsprechend verabschiedet, dass die Kommission das dann aufnehmen wird und das dann umwandeln wird in einen Gesetzesvorschlag. Denn sozusagen rein rechtlich ist die Kommission die einzige Institution in Europa, die dafür vorgesehen ist, diese Gesetzesinitiativen voranzubringen. Es gibt bisher schon so eine Art politisches Vorschlagsrecht, aber das ist hat keine Bindungswirkung für die Kommission. Das soll sich ändern, das hat sie versprochen. Und damit wird natürlich das Parlament nochmal aufgewertet, denn es gibt verschiedene Fragen, wo das Parlament wirklich anderer Meinung ist als die Mitgliedstaaten, teilweise auch anderer Meinung ist als die Kommission, wo es eine sehr starke Meinung vertritt. Und dann wird es in Zukunft so sein, dass das in ein Gesetzgebungsverfahren dann münden wird, das die Kommission dann voranbringt.
Das Recht auf Vergessenwerden soll uns jetzt beschäftigen, beziehungsweise das, was das für das Erinnern heißt. Aktueller Anlass, ein 1982 wegen Mordes verurteilter Mann, der möchte nicht, dass sein Name weiterhin in einem frei zugänglichen Spiegelbericht genannt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat heute gesagt, ja, der Name muss da raus. Was ist das Problem? Nicht, dass der Mann grundsätzlich namentlich in der Berichterstattung genannt wurde, das ist schon okay, weil es ein öffentliches Interesse in dem aktuellen Zeitkontext gäbe. Aber mit zunehmendem zeitlichen Abstand, da würde dieses öffentliche Interesse eben abnehmen, sodass die Persönlichkeitsrechte des Mannes dann relevanter würden. Das klingt für mich erstmal durchaus logisch, wird aber tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wie legt man im Einzelfall fest, wann was mehr wiegt? Öffentliches Interesse oder einzelne Persönlichkeitsrechte des Mannes? Oh. Eine Konsequenz des heutigen Urteils, Online-Pressearchive, die können jetzt verpflichtet werden, irgendwelche Schutzvorkehrungen gegen die zeitlich unbegrenzte Verbreitung personenbezogener Berichte durch Internetsuchmaschinen zu treffen. Oh. Das heißt also, Informationen würden in irgendeiner Form aus dem Internet verschwinden. Aus dem Internet, also dem Ort, von dem wir dachten, wir können da alles finden. Was heißt das jetzt eigentlich für digitales Gedächtnis, digitales Erinnern? Das habe ich mit Ellen Euler besprochen. Sie ist Professorin an der Fachhochschule Potsdam, beschäftigt sich mit Open Data. Und ich wollte zunächst mal von ihr wissen, wie sie digitales Gedächtnis eigentlich definieren würde.
Also das Internet als digitales Gedächtnis würde ich definieren als einen Raum, in dem eben vor allem Diskurs stattfindet. Und ich würde auch sagen, es ist eher ein gelebtes Gedächtnis, also ein kommunikatives Gedächtnis, über das wir uns austauschen, indem wir uns austauschen und tatsächlich als weitergehend Gedächtnis, also Erinnerungen oder Informationen auch für zukünftige Generationen weitergeben, bedürfte es eben auch einer Garantie, dass dieses kulturelle Wissen dann auch unverfälscht über die Zeit hinweg eben weitergegeben werden kann. Und als solches ist das Internet eigentlich nicht der prädestinierte Ort, hat aber tatsächlich jetzt im Vergleich eben zu den vordigitalen Medien die Besonderheit, dass man doch etwas weiter auch, also eine ganze Zeit zurück in die Vergangenheit gucken kann und vor allem aber auch auf die Inhalte sehr schnell zugreifen und sie präsentieren, also erinnern kann.
Und ich meine, das Internet hat ja auch den Vorteil, dass es theoretisch für jeden zugänglich ist, anders als zum Beispiel Sachen, die im Archiv liegen.
Genau, also was ich damit ausdrücken will, wenn wir eigentlich von Gedächtnis sprechen, dann können wir ja auch verschiedene Formen des Gedächtnisses unterscheiden. Also die Namensgeber dieses Konzeptes, Erleider und Jan Assmann, unterscheiden ja das Kulturelle vom Kommunikativen, beides eine Form des kollektiven Gedächtnisses, und wollen damit eben zum Ausdruck bringen, dass das kulturelle Gedächtnis als Langzeitgedächtnis weite Zeiten zurückreicht, auch über Generationen hinweg. Und während das Kommunikative quasi eher das gelebte Gedächtnis ist, was so den Zeitraum von maximal 3 Generationen umfasst, auf die man zurückgreifen kann. Und was ich eben meine hier mit dem Internet oder was ich gerne darstellen möchte, ist, dass das Internet einerseits flüchtig ist, weil die Informationen, das haben wir alle schon gehabt, dass wir auf eine Seite zugreifen wollen und dann kommen wir zu einer 404er-Information, der Inhalt ist nicht mehr verfügbar, ist nicht mehr aufrufbar und nicht mehr vielleicht von aktuellem Interesse und haben eben diese Möglichkeit des Rückgriffs nicht. Auf der anderen Seite haben wir aber gegenüber der vordigitalen Zeit eben die Besonderheit, dass wir zu jeder Zeit von überall her auf Inhalte zugreifen können und sie sehr schnell auch erinnern können, selbst wenn sie längere Zeit schon zurückliegen, wenn sie mal verfügbar waren, und vergessen nicht mehr so schnell.
Das heißt, wir lagern quasi unser eigenes Erinnern so ein bisschen ins Internet aus.
Das tun wir in dem Moment ja schon, indem wir Informationen aufschreiben oder niederlegen, sind sie nicht mehr werden sie gerade nicht erinnert und wir können dann darauf zurückgreifen. Insoweit ist das Internet schon auch eine Form des Archivs oder das eine Gedächtnisform, über die wir erinnern können. Und es ist nicht nur eine Kommunikation im Jetzt, die passiert. Und die Schwierigkeit hier ist eben einfach, dass auch diese Informationen nahezu gleichwertig dann eben im Raum stehen und wir nicht mehr so eine zeitliche Abstufung haben und die nicht mehr so sehr dann auch in Bezug zur Zeit gesetzt werden und verortet werden können auch in der Zeit.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also gleichberechtigt steht alles nebeneinander, weil der Zeitstempel fehlt, oder wie genau meinen Sie das?
Das ist tatsächlich oft der Fall, dass der Zeitstempel fehlt. Das kommt natürlich darauf an, wo wir zugreifen, aber ich beobachte häufig im Internet auch, dass eben nicht so schnell herauszufinden ist, wann der Inhalt dann im Internet veröffentlicht wurde. Und wenn wir dann im Internet, gerade was ja häufig passiert oder worauf wir uns ja heute auch beziehen wollen, ist das Urteil eben über das Recht auf Vergessen oder das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn Suchanfragen, namensbezogene Abfragen im Internet passieren, dann kommt eben ein buntes Allerlei an Informationen zur Person zum Vorschein. Man wird mit der Person dann in Beziehung gesetzt, unter Umständen eben auch solche Informationen, mit denen die Person gar nicht mehr in Beziehung gebracht werden möchte oder an die sie eben nicht erinnert werden möchte.
Heißt aber auch, wenn wir jetzt auf dieses Recht auf Vergessenwerden gucken, der Einzelne, die Einzelne hat es durchaus auch selbst mit in der Hand, das Erinnern an die eigene Person zu formen, weil man sich ja darauf beziehen kann, das möchte ich über mich nicht im Internet stehen haben.
Das glaube ich tatsächlich. Das Absurde ist ja, dass wenn eine Person in dem Moment, in dem sie dann auch aktiv dagegen vorgeht, dass im Internet bestimmte Informationen noch verfügbar sind, glaube ich, ist das sogar kontraproduktiv. Denn die Informationen jetzt, die im Bundesverfassungsgerichtsurteil auch diskutiert wurden, werden ja jetzt nochmal präsentiert, also erinnert und vielleicht auch recherchiert und werden jetzt erst recht diskutiert, waren vielleicht vorher gar nicht von solch aktuellem Interesse, und im Internet verschwinden Informationen eher dadurch, dass sie überschrieben werden, also dass sozusagen andere Informationen in den Vordergrund geraten. Aber an der Stelle ist es auch im Internet eben nicht so, dass eine Person alleine Einfluss darauf nehmen kann, was und wie über sie berichtet wird.
Es gibt ja die Idee, nee, die Frage muss ich anders anfangen. Moment.
Vielleicht darf ich ergänzen.
Also bitte.
Ich glaube, dass es an der Stelle auch gar nicht so sehr ums Vergessen geht, sondern vielmehr um den Schutz der Privatsphäre des Einzelnen. Und also dann ist auch zu fragen, worum geht es jetzt ganz genau? Geht es jetzt um personenbezogene Daten und einen Anspruch eben aus Datenschutzrecht, europäischer Datenschutzgrundverordnung, geht es um einen Anspruch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und einen Schutzanspruch, dass eben bestimmte Informationen zur Person nicht mehr weiter verbreitet werden, die eben auch die Persönlichkeitsentwicklung behindern oder die freie Entfaltung auch der Person eben gefährden. Also worum geht es an der Stelle genau? Oder was eben auch zu hinterfragen ist, dass das Recht auf der anderen Seite eben das Informationsinteresse der Allgemeinheit oder auch eben die Freiheit, Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit und auch aus gedächtnistheoretischer Sicht sozusagen die Frage, welche Informationen wollen wir auch in die Zukunft bewahren oder auf welche Informationen müssen wir auch in Zukunft zurückgreifen können und uns erinnern können. Mhm. Und all diese Rechte sind dann eben im Einzelfall miteinander abzuwägen.
Wenn wir diesen letzten Punkt vielleicht nochmal aufgreifen, da gibt es ja bezogen auf das Archivrecht im Prinzip sehr gute Richtlinien, was an Schriftstücken erhaltenswert ist und was nicht. Für das Internet finde ich das teilweise sogar noch eine Spur schwieriger zu bewerten, weil wenn ich mir zum Beispiel so eine Plattform wie Twitter angucke, da funktionieren so klassische Kriterien wie zum Beispiel politisches Amt ja schon nicht mehr. Dass irgendwie die Tweets von Donald Trump relevant sind und man sie irgendwie erhalten muss, klar. Aber dann haben wir zum Beispiel auch ganz normale Privatpersonen, Lieschen Müller aus Castrop-Rauxel, die 10.000 Follower hat und dadurch eine gewisse Reichweite erreicht hat und ja auch Debatten mit beeinflussen kann oder gar anstoßen kann. Aber wer legt fest, dass Lieschen Müller so wichtig ist, dass man das, was sie schreibt, tatsächlich auch irgendwie archiviert? Da haben wir ja nach wie vor noch keine richtigen Regeln für.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir das ja immer auch in einem bestimmten Rahmen beantworten. Und an der Stelle können wir jetzt vielleicht auch gar nicht beantworten, was in Zukunft für zukünftige Historikerinnen von Bedeutung sein wird für auch eine historische Rückschau. Und das Schwierige an der Stelle ist einfach, dass das Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen im Internet eben auch gestört ist, weil wir können theoretisch alles erinnern. Und das ist praktisch auch versucht worden. Also gerade im Fall von Twitter hat ja die Library of Congress versucht, Twitter vollumfänglich auch für die Zukunft zu bewahren und zu archivieren und musste dann aber auch diesen Dienst einstellen, weil einfach die Speicherkapazitäten, die ja auch mit Kosten, im Übrigen auch mit einem hohen CO2-Fußabdruck verbunden sind, irgendwann dann nicht mehr gerechtfertigt waren. An der Stelle ist es, wie Sie sagen, dass wir Regeln finden müssen. Aber da gibt es auch in Archiven eben dann die Verständigung darüber, dass eben beispielhaft aus allen Bereichen dann auch bestimmte Dinge für die Zukunft erinnert werden. Hm.
Heißt also, die Idee, das Internet einmal komplett irgendwo abzuspeichern, ist komplett unmöglich, weil so viel Speicherkapazitäten haben wir gar nicht.
Theoretisch haben wir unbegrenzt Speicher, aber es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, alles zu erinnern. Also die meiste Kommunikation oder was passiert, die geht ja auch durch den Äther. Also dass unser Gespräch jetzt aufgenommen wird, ist eine Ausnahme. Mhm. Aber das Allermeiste, was täglich an Kommunikation passiert, wird nicht erinnert. Also ist das Vergessen ist kulturell oder geschichtlich der Normalfall. Und dass etwas erinnert wird, dazu bedarf es eben auch bestimmter, wie Sie sagen, eben einerseits Regeln, was wollen wir erinnern? Und dazu muss man sich eben auch auf Relevanzkriterien verständigen. Und das ist dann von Community zu Community unterschiedlich. Also die Deutsche Nationalbibliothek macht das über eine Pflichtablieferungsverordnung, die definiert eben den Auftrag aus dem Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek, was hier erinnert wird. Die Archive in den Archivgesetzen haben dann wieder ihre eigenen Kassationsregeln, die schmeißen mehr weg, als sie erinnern. Mhm. Und so ist das eben für jeden Bereich unterschiedlich. Und auch für das Internet brauchen wir Regeln, was hier erinnert werden kann und soll, sodass wir eben auch gewährleisten können, dass es einen Anschluss gibt in die Zukunft. Aber darum muss man sich eben auch kümmern. Dazu braucht es Kulturerbeinstitutionen, die eben einen entsprechenden Auftrag haben, einen Archivierungsauftrag, und gewährleisten, dass Dinge dann auch für die Zukunft unverfälscht wieder abrufbar sind und erinnert werden können.
Der Tag am 27. November 2019. Wie immer sind wir erreichbar für Fragen, Feedback, alles, was Sie loswerden möchten, an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.